Ich wollte mit dir Zwiebelsuppe essen und Negroni trinken.
Das finde ich schön. In letzter Zeit willst du das häufig mit mir tun, aber irgendwie kommen wir da nicht zu. Aber
ja, weil du weggezogen bist.
Ach so, das ist meine Schuld. Ja, gut, ist doch schon. So.
Also früher war das ja gar kein Problem, da warst du innerhalb von 10 Minuten am Salviniplatz und jetzt ja, ist es.
Es dauert jetzt länger, aber das heißt nicht, dass meine Samstage trotzdem deswegen alle frei sind, Julian.
Herzlich willkommen zur Antenne Allmann, man muss es auch mal sagen.
Ja. Danke erstmal, Leute, für euer Feedback mit der Folge mit Christina. Haben einige mir geschrieben und Christina auch geschrieben, die meinten, das ist so geil, Christina so Nachrichten bekommen, ich habe Jana jetzt erst entdeckt durch den Podcast, könnt ihr mal häufiger Gartenfolgen machen, also ich scheine jetzt auch nur noch wahrgenommen zu werden als die Gartenalte.
Ja, aber das wäre doch voll, Jana, lass uns halt noch einen Gartenpodcast
machen.
Klar. Die mache ich auch noch mit dir.
Vor allen Dingen, was ist dein Input zum Thema Garten?
Nichts. Was ist
Woran
mein Input
du,
zum
wenn
Thema
du an, wenn
Jura?
Wenn du an das Wort Garten denkst?
Fußball.
Ja, das erklärt alles.
Ja.
Total geil. Ey, ich war aber vor 2 Tagen, glaube ich, in Potsdam. Also ich war mit Christina ja unterwegs. Sie war ein paar Tage hier, weil sie es nicht zu meiner großen Geburtstagsparty schafft. Und deswegen hat sie gesagt, kommt sie einfach jetzt das Wochenende nach meinem Geburtstag und wir machen so ein kleines Geburtstagswochenende, wenn du so willst. Und unter anderem waren wir auch in Potsdam und da sind wir zu einem, so eine Art Schaugarten gefahren. Es gibt ja tatsächlich Leute, also diese Gartenbubble ist ja unfassbar groß und da gibt es auch natürlich ganz berühmte Gärtner und Gärtnerinnen oder Staudenzüchter und da waren wir eben in einem Schaugarten von so einem Dude, der hat dann diesen Garten irgendwann 18 sowieso eröffnet, wenn man so will. Also es ist der Garten seines Wohnhauses, aber der ist damals so ein bisschen bekannt geworden, weil er angefangen hat, bestimmte Stauden so zu züchten, dass eben sie mehr Blüte haben oder weniger anfällig sind für irgendwelche Erkrankungen und so weiter. Und diesen Garten gibt es halt immer noch, finanziert sich so ein bisschen durch Spendengelder. Aber ich finde das Prinzip irgendwie total spannend, weil ich habe mich dann gefragt, irgendwie fände ich es auch cool, wenn in meinem Garten, wenn hier mal alles ready ist, Leute vorbeikommen könnten. Aber andererseits will ich natürlich auch keine fremden Leute hier in meinem Garten rumstratzen haben.
Gar keinen Fall.
Das willst du ja nicht. Aber ich finde es schön, dass es noch solche Dinge gibt, die man einfach umsonst anschauen kann. Also gerade in Deutschland ist es ziemlich selten, dass man irgendwo hingehen kann und was Besonderes bekommt, wofür man nicht bezahlen muss, weil ich weiß noch ganz genau, als ich auf Island war, da war alles umsonst, also jeder blöde Wasserfall, jeder Gletscher, jedes Gedönsel, obwohl da dann solche Absperrungen sind und Schilder sind und feste Parkplätze sind, aber es war alles umsonst. Und das ist aber eine Sache, finde ich, die in Deutschland so selten ist.
Ja, weiß nicht, ob das ein Berlin-Ding ist. Weil es gibt in München immer wieder Ausstellungen oder so, große Ausstellungen, die umsonst sind oder Parks, zum Beispiel der Hofgarten ist auch umsonst, da reinzugehen, richtig schöne Sachen. Und in Berlin ist mir aufgefallen, oder Sophie war jetzt gerade, oder nicht gerade, aber Sophie war in Shanghai, Quatsch,
stimmt,
in Singapur. Sorry,
alleine
in Singapur.
War sie ja, ne?
Genau, war in Singapur und die meinte auch, dass es so schön ist. Also Singapur, muss man sagen, ist ja, also unfassbar sicher für Frauen, für alle Menschen, weil die Strafen, die bei unsittlichem Verhalten zum Beispiel auf dem Spiel steht, unfassbar hoch sind. Also da traut sich niemand.
Wenn du da Kaugummi auf die Straße spuckst.
Richtig, genau. Oder wenn man Flüsse verunreinigt oder wenn man was klaut. Das ist schlimm für die Einwohner, aber toll für Touristen. Denn es hat zur Folge, dass man sich A, sehr sicher fühlt und zweitens zum Beispiel gibt es dann so ganz gepflegte Parks, wo dann auch so Lounge-Möbel oder so drin sind, da drin stehen, weißt du? Und in Berlin wäre die halt ein Tag.
Ja, original.
Dann wären die weg, weißt
das
du?
Ist so. Meine Eltern haben mal ein Sofa gespendet an meine Schule, weil wir so einen Aufenthaltsraum bekommen haben und naja, wir ein Sofa über hatten da zu Hause und meine Eltern sich ein neues gekauft haben. Und ich habe das irgendwann mal, okay, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen mehr her, ich habe das dann irgendwann mal gesehen, wieder dieses Sofa. Ich habe es einfach nicht erkannt, dass es dieses Sofa war, was meine Eltern gespendet haben, weil du einfach auch selbst in Schule, wo die Leute schon nichts haben, wo du aus Privathaus von anderen Schülern und Schülerinnen Sachen bekommst, selbst da gehen die Leute scheiße mit den Sachen um.
Ja, oder weißt du noch, mein epischer Fail, der mir zu Recht, möchte ich sagen, immer noch vorgehalten wird, als wir im Umzugschaos waren Und Sophie hat eine Kiste gepackt für die Oma. Da war unter anderem so eine ganz teure Kuchenform drin von Yves Saint Laurent und Bücher, die Sophie ihrer Oma schenken wollte. Ach ja, und so eine Kiste. Genau. Und dann hätte ich aber auch noch eine andere Kiste mitnehmen sollen, weil wir gerade umgezogen sind, so zum Verschenken mäßig. Und es war sehr früh, ich habe morgens schon moderiert, es war dunkel. Ich habe eine Kiste gegriffen, habe sie auf die Straße gestellt und das war um 4.30 Uhr vermutlich in der Früh. Und um 7 Uhr ruft mich Sophia an und sagt, Juli, wo ist denn die Kiste für die Oma? Und warum steht immer noch die Kiste zu verschenken hier im Flur? Also habe ich die teure Kiste mitgenommen und rausgestellt. So, und es war 7 Uhr. Und normalerweise in München steht die da halt immer noch und zwar genau so, wie sie da stand. In Berlin war die um 7 Uhr weg. Die war ausgeräumt, da war nichts mehr drin, die Kiste war noch
Kuchenform
da,
von Inhalt nicht.
Richtig, ja, so, da habe ich zu Recht, da habe ich es mal so recht was anhören lassen dürfen, zu Recht, aber ja, deshalb glaube ich, gibt es wenig Sachen umsonst, vor allen Dingen im Berliner Raum, weil die Leute damit so umgehen.
Ja, aber ich muss überlegen, so in Bremen, ich kann mich nicht erinnern, ob es da viel umsonst gibt, aber kann sein, dass das damit, naja, wenn doch immer was umsonst gibt und du merkst irgendwie und lernst daraus, ja nö, wird halt nicht gewertschätzt, ja, dann ja. Muss man halt irgendwie Eintritt verlangen. Ist ja auch.
Jana, apropos Berlin, das war gerade so witzig, man kann es transparent sagen, es ist gerade 20.25 Uhr, ich bin gerade von meiner Arbeit nach Hause gekommen und ich bin mit der U-Bahn gefahren und dann saß neben mir so ein Mann, der hat ganz verwirrt auf die Anzeigen geschaut und man kann sagen, es hat wieder nicht funktioniert. Also es wurde eine falsche U-Bahn-Linie da auf diesem Bildschirm angezeigt und es war halt ein Tourist und ich freue mich auch immer, wenn ich in fremden Städten bin, wenn mir die Einheimischen helfen. Und dann habe ich ihn gefragt, you look very confused, can I help you? Und dann meinte er, yeah, I think I'm on a wrong train. I want to go to the Gedächtniskirche. Und dann habe ich gesagt, no, you're on the right, you know, right track. It's just, the display is just wrong. Und dann meinte er so, das war so ein alter Schwede. Der war so 70 Jahre alt. Ja. Und er meinte zu mir,
so ein Käse, der so heißt.
Ja, dass er früher mit seinen Freunden 1989 in Berlin war, 88, also noch bevor die Mauer gefallen ist. Und das nochmal auf seiner Bucketlist stand, dass er in das neue Berlin quasi rein wollte, weil er Ost-Berlin und West-Berlin gesehen hat und die Gedächtniskirche auch und er würde jetzt schauen, wie sich das alles so verändert hat. Dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das fand ich ultra süß gerade, dass der das nochmal auf seiner Bucketliste stehen hat. Er war auch alleine unterwegs und wollte sich jetzt nochmal die Gedächtniskirche anschauen und dann meinte, er kann mit mir dahin gehen, weil ich da wohne. Und beziehungsweise ihn da rauslassen und das war, ich habe ihn dann nicht mehr gesehen, ich bin so vorweg gepirscht und habe vergessen, dass alte Menschen nicht so schnell gehen können und dann habe ich mich umgeschaut und er war nicht mehr in Sichtweite und dann habe ich mich verabschiedet.
Ich musste aber auch so oft an mich halten mit alten Leuten, also nicht nur in meiner Familie, sondern allgemein, weil ich habe auch so einen sehr schnellen Gang und ich bin ja generell, also Geduld ist ja nun wirklich nicht die Tugend, die ich besitze und dann bin ich immer so, los, komm jetzt. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner Oma in St. Petersburg war, es war ja 2 Jahre, bevor sie gestorben ist und da war sie schon sehr schlecht zu Fuß und ich habe zum Beispiel mit ihr dieses eine riesige Museum 5 Stunden mit dem Rollstuhl gemacht, habe ich sie da durchgeschoben und ein Jahr später sagt sie zu mir, wir waren auch gar nicht lange in dem Museum. Ich sage, Oma, wir waren 5 Stunden in diesem Museum, ne? Und trotzdem war ich dann manchmal so ungeduldig, weil St. Petersburg hat ein ähnliches System wie Uber, das nennt sich anders, aber du kannst halt Taxen rufen, die dann genau zu dem Punkt kommen, wo du halt stehst. Nur das Problem in St. Petersburg, auch aufgrund des Verkehrs, ist, die halten halt nicht lange. Und du musst die halt auch verhältnismäßig, also du musst ungefähr abpassen, wann ist da jetzt eins in der Nähe, wo ich dann irgendwie schnell reinjumpen kann, aber schnell reinjumpen ist mit Oma halt nicht. Das heißt, ich war immer, wir sind irgendwo rausgekommen aus irgendeinem Museum oder was weiß ich, irgendeiner Kirche. Dann sagt sie, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Dann musst du eigentlich jetzt ein Taxi haben, aber so 50 Meter entfernt steht eine Parkbank. Das heißt, du gehst erstmal mit ihr zu der Bank, während ich so dieses Auto order, was ja dann aber nicht direkt bei der Parkbank anhalten kann, sondern dann da hinten, wo dieser kleine Park zu Ende ist. So, dann ist das Auto da, du weißt ja auch dann nicht so genau, wann es dann da ist, dann ist es da. Das heißt, dann musst du mit Oma schnell wieder zu diesem Auto hetzen und es ist, und ich so, komm Oma, und sie so, ja, ich kann nicht, ich bin, und ich denke mir nur so, mein Gott, du musst doch jetzt aber verstehen, ich versuche mich jetzt so 5 Teilen irgendwie, so, ne, weil wir wirklich jeden Meter mit diesen Autos fahren mussten. Yeah. Und das ist wirklich extrem, extrem schwierig. Und da merke ich manchmal, dass das ist, da muss ich besser drin werden. Aber kann ich nicht. Bin ich nicht drin.
Jana, ich habe vor 2 Jahren habe ich meine Großeltern in Berlin besucht. Und ich habe für ein Wochenende 142 Euro für Miles ausgegeben.
Weil meine Oma auch nicht mehr gehen konnte. Die konntest du wenigstens selber fahren und dann so Tempo und Abholung und so bestimmen, ne?
Das stimmt, aber trotzdem, also wir haben Charlottenburg nicht verlassen, aber also jeder Gang zu einem Café, das da quasi, die ist eigentlich immer schlecht zu Fuß, obwohl sie noch relativ jung ist, die ist erst Mitte 70, oder Mitte, Ende 70. Aber egal, ich musste dann immer planen, wie schaffen wir es, von dem Café dahin zu kommen und kann ich da parken? Ich war wirklich, und das Witzigste bei meinen Großeltern ist, die wohnen in Stuttgart, also bei Stuttgart, Ludwigsburg heißt es. Und wenn du dir kurz die Deutschlandkarte vor Augen führst, dann ist München im Südosten, Stuttgart im Südwesten und Berlin Nordosten. Also es ist ein Dreieck.
Ja.
Es ist ein Dreieck. Und 4 Jahre wohne ich jetzt schon in Berlin, aber meine Großeltern haben immer noch nicht begriffen, dass Stuttgart nicht auf dem Weg liegt, sondern dass es ein schlanker Umweg von 7 Stunden ist. Und die sind viel durch Deutschland gereist.
Ich wollte gerade sagen, also, eigentlich alte Leute haben doch immer, die machen doch auch immer solche Aussagen wie, wenn ich die A2 runterfahre und dann bei der sowieso richtig. Ausfahrt, die haben doch eigentlich voll die Straßenpläne immer im Kopf.
Eigentlich dachte ich das auch. Und dann das erste Mal so, hey Julian, wenn du das nächste Mal nach Bayern fährst zu deinen Eltern, dann könntest du uns ja auf dem Weg mitnehmen.
Stuttgart.
Nee, Oma, das ist schwierig, weil das ist so ein Umweg von ungefähr 7 Stunden. So. Das war noch im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr, nachdem sie dann schon von Stuttgart einmal nach Berlin gefahren sind mit dem Zug und eigentlich wussten, dass das ein richtig langer Weg ist, jetzt warst du schon lange nicht mehr da, gell? Vielleicht das nächste Mal, wenn du bei deinen Eltern bist, dann kannst du bei uns für einen Kaffee stehen bleiben. Nee, Oma, das habe ich ja schon mal versucht zu erklären, weil Stuttgart ist ja ganz woanders. Ja.
Oh mein Gott, das finde ich gerade so traurig, weil wie du so, sie möchte einfach irgendeinen Grund finden, warum du sie mal wieder besuchst.
Ja, pass auf. Und jetzt im Sommer hat mein Onkel den 60. Geburtstag. Und dann habe ich mit Oma und Opa telefoniert und meinte, ja, ich komme vorbei, ich habe mal da extra Urlaub genommen. Und
dein Onkel wohnt in Stuttgart oder was?
Nein, mein Onkel wohnt bei meinen Eltern in Bayern. Genau. Und meine Großeltern wollen da auch hin natürlich, weil mein Onkel Geburtstag hat. Ja. Und dann, Mai, das ist ja perfekt. Du, dann fahr mal mit einem Auto. Fahrst erst zu uns und dann dann wollte ich dich schon wieder ansetzen, weil ich mich dann auch so dämlich fühle. Und dann haben wir gesagt, nee, ich glaube, ich flieg da. Das nächste Mal machen wir das, aber diesmal fliege ich.
Aber könntest du nicht mal sagen, du fährst einen Tag früher los und übernachtest dann bei denen und dann nimmst du sie auf dem Weg sozusagen mit?
Ja, ich kann auch einfach mal so hinfahren. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht gemacht hätte.
Wie wär's damit?
Aber nicht mit diesem Bayern-Urlaub verbinden, weil das wirklich, das ist ganz, gar nicht richtig.
Ich muss sagen, ich bin auch so schlecht, mir diese Dinge da manchmal vorzustellen. Jill und ich saßen letztens auf der Couch und haben irgendeinen Film geguckt. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Oder eine Serie. Und da war irgendwie, das Mädel sollte irgendwie zu so einem Wissenstest oder so. Und dann sagt der Typ so zu ihr von wegen, ja, kennst du denn alle Bundesländer? Und sie dann so, ja, sicher. Und dann guckt Jür mich so an und sagt so, ja, kennst du auch alle Bundesländer? Und ich so, ja, sicher kenne ich alle Bundesländer.
Jetzt
haben
live,
so angefangen,
Jana, zähl sie auf.
Oh,
alle 16.
Nee. So, warte. Und dann jetzt wird es sowieso nichts. Also, Bremen, Hamburg, Brandenburg, Berlin, München,
nein,
Saarland,
München ist kein
Sachsen,
Bundesland.
München, Bayern, wollte ich sagen. Saarland. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Hatte ich Hamburg schon? Weiß ich nicht. Brandenburg hatte ich auch schon, keine Ahnung. So, da fängt schon an. Da hört's auf. Also ich bin extrem schlecht mit sowas. Also das habe ich Jules dann auch gesagt in dem Moment. Und dann sagt Jules so, ja, kannst du denn die Hauptstädte von den ganzen Bundesländern? Und das Ding ist ja, mir geht es nicht darum, dass ich nicht weiß, was unsere 16 Bundesländer sind oder noch nie von den Bundesländern gehört habe. Aber mir fällt es generell total schwer, mir so Dinge in Aufzählung zu merken. Es war schon in der Schule so, wenn du auch so Deutschlands Nachbarländer, so mir ist schon klar, so dass Frankreich an Deutschland grenzt und Luxemburg und Niederlande und so. Aber ich kann mir einfach solche Aufzählungen, ich kann mir das so schlecht merken. Und ich weiß halt ganz genau, wenn mich jemand bei einer Straßenumfrage fragen würde oder halt auch du jetzt so aus dem FF, ich kack da voll rein. Ich habe da überhaupt keine Fähigkeit zu.
Ich würde sagen, wie, also das gibt's ja nicht. Aber ich glaube, seit der 6. Klasse habe ich nicht mal alle 16 Bundesländer aufzählen müssen. Ich will jetzt auch den Live-Versuch machen. Okay, ich fange von Süden an. Oh Gott, mit der Gefahr, mich zu blamieren, weil, ne? Also, ja. Bayern,
Ja.
Baden-Württemberg.
Ja.
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wie viel habe ich jetzt schon? 13, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Thüringen.
Es fehlen dir drei. Und ich kann dir nicht sagen, welche. Weil ich selber nicht weiß.
Boah, das ist gerade krass.
Das ist schwer, weil man weiß Hessen, dann auch teilweise, also ich bin dann auch so, hattest du schon? Ich habe es extra aufgeschrieben.
Ah, ja.
Man weiß dann auch nicht, was hatte man schon, was hatte man noch nicht. Das weißt du halt nur, wenn du es auf dem Zettel sozusagen hinschreibst. Aber auch diese Straßenumfragen, die spielen ja genau damit.
Schleswig-Holstein.
Danke.
Niedersachsen.
Ja.
Fehlt und eins noch.
Auch dann immer so beim Denken zuzuhören.
Mecklenburg-Vorpommern. Wupp, wupp.
Sehr gut, Julian. Und dann ging es halt zum Beispiel darum, was sind die Hauptstädte davon? Ich habe keine Ahnung, was ist die Hauptstadt von Saarland? Ich weiß es nicht.
Saarbrücken.
Danke. Julian im Hintergrund, Saarbrücken.
Komm, teste mich mal, Jana, aber ich will wissen.
Oh nee, Julian, Junge, so, das, also alle, die zuhören jetzt gerade so, ist das euer Ernst jetzt gerade, habt ihr heute nichts zu erzählen? Worauf ich hinaus wollte ist, weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf kam jetzt. Naja, auf jeden Fall, long story short, es gibt halt so Wissen, das ist wichtig zu wissen und es ist halt auch wichtig zu wissen, meiner Meinung nach, dass zum Beispiel Hamburg Hamburg ist und Bremen Bremen und so. Aber in dem Moment, wo du das dann nicht aufzählen kannst, bist du ja nicht dumm. Also es hat ja nichts damit zu tun, ob jemand dann schlau ist oder nicht schlau ist.
Intelligenz hat nichts mit Wissen zu tun. Also manchmal schon, aber nicht immer.
Zumindest nicht mit dieser Art von Aufzählungswissen. Ja, aber unsere Großeltern zum Beispiel, um jetzt hier den Kreis zu schließen, von denen nehme ich halt immer an, dass die genau solches Wissen sehr gut wissen. Und die wissen auch genau, welche ganzen Autobahnen durch Deutschland laufen und wie das eigentlich aufgebaut ist. Und dann könnt ihr dir auch ganz genau sagen, wann da die Verschmelzung war und wann dann Preußen zu dem und dem wurde und wer dann da regiert hat und keine Ahnung was. Und ich finde auch eigentlich, wir hatten das Thema ja schon mal, dass das relevantes Wissen ist. Aber auf eine Art verändert sich das Wissen ja auch, weil
Weil Schlesien eben nicht mehr dazugehört.
So, beispielsweise das. Egal, komm Julian, ich mache jetzt mal ein anderes Thema auf. Bist du fertig für meine erste Frage?
Ja, los.
Und das ist wahrscheinlich gar keine Frage, die du unbedingt beantworten kannst. Aber vielleicht kennst du den Begriff, wahrscheinlich kennst du den Begriff durch Sophie. Aber falls du ihn nicht kennst, woran denkst du, wenn du das Wort oder den Begriff Corner Crossing hörst?
Corner Crossing?
Mhm.
Da denke ich erstmal an Regina Halmich gegen Stefan Raab.
Ey, oh, wo du das gerade ansprichst, wir machen gleich weiter mit Corner Crossing. Was ist eigentlich mit Elton los? Was ist das eigentlich?
Also wirklich, also danke, dass du es ansprichst. So, endlich mein Thema, wo ich mich auskenne, wo ich was zu sagen habe. Also,
aber wir vergessen Elton, das nämlich mit dem Corner Crossing, das ist nämlich sehr spannend.
Nein, nein. So, Elton, muss man sagen, ist wirklich nur bekannt geworden, weil er eine Ähnlichkeit zu Elton John hatte. Stefan Raab das super witzig fand, weil er der Praktikant bei TV Total und Stefan Raab hat ihn halt ins Rampenlicht gebracht, ne? Und seitdem moderiert Elton alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ohne moderieren zu können. Das muss man ja wirklich mal sagen, der ist super sympathisch, wenn er in der Öffentlichkeit ist, aber er ist weder schlagfertig, noch eloquent, noch sieht der Mann irgendwie gut aus, noch hat er Charisma, noch kann er moderieren. Kann er nicht.
Doch, Charisma hat er, finde ich. Der strahlt für mich, ja, nicht das Charisma, was du jetzt vielleicht einen Anspruch an dich selber hast oder auch nicht dieses Stefan Raab-Charisma, ich komme gerade frisch vom Zahnarzt, aber ich finde Elton, das, was Elton hat und was ich gerne an dem mag, wenn ich den irgendwo sehe, ist, dass Elton nicht so tut, als müsste er jemand sein. Elton versucht nicht, etwas darzustellen und ich finde auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, er moderiert nicht gut, rein technisch, dann habe ich nicht das Gefühl bei ihm, dass er so tut, als wäre er der mega Grand Showmaster. Also das strahlt er für mich nicht so aus.
Ja.
Sondern der ist einfach so, der ist so nicht nahbar. Nahbar ist das falsche Wort, aber das, was er da ist und das, was du da siehst, ja, authentisch ist auch nicht das richtige Wort, aber auf eine Art greifbar. Ich finde, der ist sehr greifbar. Und das mag ich eigentlich, weil der nicht so aufgeregt ist. Also bei einer Sylvie Meis zum Beispiel, wenn ich die moderieren sehe, Dann achte ich darauf, wie sie spricht, dann achte ich vor allem auf ihre Optik, dann hat sie heute wieder für ein fancy Kleid an, dann weiß ich ganz genau, wie die letzten 5 Insta-Posts aussehen und ihre neue Lingerie-Werbung und keine Ahnung was. Und auch bei vielen anderen, da merkst du, wer hat den Witz geschrieben und so weiter. Aber ein Elton, der ist, den merkst du nicht so sehr in der Moderation, sondern da geht es wirklich um das, was er moderiert, aber nicht um ihn selbst. Und das finde ich angenehm.
Ja, kann man alles denken. Ich will den Godfather auf deutsche Moderation Frank Elstner zitieren. Der hat, kennst du den Ausschnitt?
Also ja, so, den kenne ich auch.
So Tischtennis spielend mit PM Krause über Elton spricht. Also angesprochen darauf, was er denn überhaupt nicht im Showbiz verstehen kann. Und sagt er, also, Frank Elstner spielt Tischtennis und sagt dann so aus der Hüfte geschossen im wörtlichen Sinne, Elton, da fragt man sich, wie kann der Mann Karriere machen? Der ist privat bestimmt super nett, aber er kann nichts. Und das ist so, boah. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, Frank Elstner, dieser tolle Mann, der hat wirklich nicht den Ruf, Kollegen in die Pfanne hauen zu wollen. Das macht er nicht. Das ist ein ehrbarer Mann. Und wenn er schon mal sowas sagt, dann muss es, also, dann ist es fachlich so. Ist egal. Ich finde den Mann ja auch sympathisch. Der kann super, aber der ist überall. Der Mann ist überall und zwar senderübergreifend. Der ist in der ARD, der moderiert er neben Kai Pflaume, wer weiß denn sowas. Dann moderiert er ein ganz anderes Genre, nämlich 1, 2 oder 3. Dann moderiert er mittlerweile auf RTL die Sachen, die es früher bei ProSieben gab, also Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten, was früher Schlag den Rab oder Schlag den Star war. Und dann hat er eben noch bei ProSieben genau die angesprochenen Formate moderiert. Und jetzt ist es aber so, und das schließt sich wieder der Kreis zu den vorherigen Folgen, haben wir schon besprochen, dass Stefan Raab ja wieder zurückkommt. Das wird nicht bei diesem Showkampf bleiben. Man weiß eigentlich hinter vorgehaltener Hand, dass er einen eigenen Sender plant.
Ah, das weiß man nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Das ist ja offiziell.
Genau, oder ist es offiziell? Okay. Dann weißt du mehr als ich, aber das wusste man.
Oh, habe ich da was jetzt verplappert?
Nein. Das wusste man ziemlich schnell,
Hochformat,
genau.
TV,
und es ist
genau.
Vermutlich auch kein Geheimnis, dass Stefan Raab wieder seinen alten Freund Elton darüber ziehen will. Dann hat eben ProSieben und kurz dann gesagt, okay, also er kann jetzt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Dann hat er über Nacht quasi Elton erfahren, dass, und das kann man jetzt über den Stil reden, wie man will. Man weiß auch nicht, ob es genauso passiert ist, aber dann hat er eben seine ProSieben-Sendungen Elton verloren und hat dann ein Fass aufgemacht und hat einen emotionalen Post, wo übrigens der Mann von Interpunktion und Rechtschreibung noch nie was gehört hat, bevor er diesen Post abgesandt hat. Das war wie Kraut und Rüben, das war fürchterlich. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen den Mann, ich fasse nur die Geschehnisse zusammen und tut aber so, als wüsste er jetzt wirklich im Hungertuch nagen, währenddessen, ich glaube, es gibt vermutlich kaum so einen gut bezahlten Moderator wie
Elton. Ich glaube, es geht nicht ums Hungertuch und ich habe auch nicht irgendwo was Monetäres gelesen, sondern es geht, glaube ich, um das Ego und die Art und Weise, wie
genau.
Es gemacht wurde und
ich
das ist ja nachvollziehbar.
Ja, ja, aber ja, das stimmt, aber so wie man sich da, und dann im Bild stand dann ja auch ganz groß, auf so viel Geld muss jetzt Elton verzichten, glaub mir, das reicht immer noch, das reicht
das
für zwei
ich, das glaub
warme
ich. Aber ich glaube nicht, dass er selber das aus monetären Ansprüchen jetzt gesagt hat, oder ich habe den Post nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht, aber wenn du dann sagst, er macht da einen auf monetär, also
nein, genau, ich will damit nur sagen, ja, es ist schlechter Stil von ProSieben, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist,
halt
das
vor,
weiß man
zum
nicht.
Zum Beispiel jemand wie wir, ne? Oder ich als Influencerin oder du bist halt auch Moderator, deswegen ist ein blödes Beispiel, aber ich stelle mir ja jetzt halt so vor, wie einer meiner, also jetzt Volvo, ist ja kein Geheimnis, meine Volvo-Zusammenarbeit hört im Mai auf. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde und online halt dann so, ja und Volvo arbeitet nicht weiter mit mir zusammen und was für ein Scheiß und wie doof, so irgendwie auch auf eine Art und Weise unprofessionell. Selbst
super,
wenn sie mich
genau, danke
absägen würden.
Dankeschön,
also,
ja, das wollte ich sagen.
Nee, ist so. Ich habe auch schon Zusammenarbeiten mit Kunden beendet und Kunden haben auch schon Zusammenarbeiten mit mir beendet, die vielleicht nicht die feine englische Art waren. Und trotzdem stellt sich ja keiner von beiden hin und hängt das Ding dann da sonst weiß wie hoch, weil das macht man einfach nicht. Trotzdem ist natürlich ein Elton jemand, der vielleicht auch durch diese ganzen, ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist es auch geplant, also dadurch, dass er jetzt dann vielleicht bei Stefan Raab was mit rein, ich weiß es nicht. Aber
also dieser Post konnte nicht geplant sein, das war ja Wahnsinn, dieser schriftliche Post, das war ja, das hat ja nichts gepasst.
Ja.
Also da denke ich mir auch mal, da habe ich ein bisschen ein Problem, erwachsene Menschen, die was mit Wort und Sprache in der Öffentlichkeit zu tun haben, sowas abzusenden, das war ein Wahnsinn. Egal. Jana, kommen wir zurück zu Corner Crossing. Kann das vielleicht damit zu tun haben, dass Frauen nachts unterwegs sind und sich dann in die Ecke gedrängt fühlen von Männern, wenn die da ihren Weg kreuzen?
Das ist so das Erste, woran du denkst?
Ja.
Okay. Es hat was mit Ecken zu tun, aber das ist auch das Einzige, womit es
Corner.
Was zu tun hat. Corner, genau. Es hat nichts mit Frauen zu tun. Stell dich mal mental auf das Amerika ein, wie wir es kennen vor 300 Jahren. da ging's, wie wir es kennen vor 300 Jahren, wie es bekannt wurde vor 300 Jahren. Das war ja am Anfang so, als es besiedelt wurde, hat man einfach gesagt, so, hier ist ein Stück Land, siedel mal und mach mal Erfolg und hol mal ein bisschen Kohle rein, so ungefähr. Und da war ja noch nichts. Und dann gab es irgendwann mal die Eisenbahn und die Eisenbahn sollte da gebaut werden, um von A nach B zu fahren und alles irgendwie zu verbinden. Und man hat dann damals überlegt, wie schaffe ich es denn jetzt, den ganzen Bums auch zu finanzieren? Und wir wissen ja gar nicht, was dieses Land, das ja jetzt noch gar nicht bestellt ist, was das mal wert sein wird. Und es ist auch total schwierig, jetzt vorauszusagen, wie sich mal Städte und so weiter entwickeln. Mhm. Deswegen, was machen wir, um der Eisenbahn sozusagen, um die bezahlen zu können? Wir haben ja jetzt irgendwie gerade gar kein Geld. Und was können wir dir denn geben im Austausch? Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat einfach die Landkarte damals genommen und hat linear Linien gezeichnet. Vaginal wollte ich gerade sagen.
Man hat vaginal Linien gezeichnet.
Diagonal. Waagerecht und senkrecht hat man sozusagen die Karte genommen, hat Linien gezeichnet, sodass so eine Art Schachbrettmuster entstanden
ist. Ja, deshalb ja sieht man, sind manche Borders ja in, was die Staaten angeht, ja wirklich gerade gezogen, weil das ja so gemacht wurde. Ne?
Genau.
Wie in Afrika
man,
übrigens.
Man hat dann nämlich im Wechsel immer die einen, ne? Die einen waren schwarz, die anderen weiß, die anderen schwarz, die anderen weiß. Wie bei so einem Schachspiel. Und das, wo dann praktisch die Eisenbahn durchläuft, man hat dann gesagt, so, die Weißen, die kriegt jetzt die Eisenbahn, das ist jetzt euer Land, man weiß ja dann auch später noch nicht, ist das was wert, ist es nichts wert, und die Schwarzen, das behalten wir, das gehört sozusagen noch dem Staat, und die Eisenbahn, die kann dann sozusagen dieses Land nehmen, das ist die Art von Bezahlung, und da kann dann gebaut werden. Das hat natürlich irgendwann dann dazu geführt, im Laufe der Jahrhunderte, dass auch einzelne Menschen, Großgrundbesitzer, Leute, die Geld hatten, die konnten sich solche einzelnen Corners kaufen. Die konnten jetzt also sagen, okay, da sind jetzt drei weiße Corners und die grenzen vielleicht so diagonal aneinander, das sind jetzt meine. Und in dem Moment wird es ihr eigener Grund, wenn du so willst. Und Corner Crossing, also diese Corners zu übertreten, das ist ja in Amerika anders als in Deutschland, ist verboten, wenn es dein eigenes ist. Du hast ja auch das Recht, teilweise deine Leute einfach nur, weil sie deinen Grund betreten, zu erschießen, wenn du dich bedroht fühlst.
Ja, übrigens immer noch so.
Das ist total gestört, ne? Ja. Also, naja, anderes Thema. Jedenfalls haben natürlich ganz, ganz viele Großgrundbesitzer das super schlau gemacht, indem sie nämlich, wenn jetzt beispielsweise ein schwarzes Feld diagonal an den Ecken umgeben ist von weißen Feldern, dann haben sie diese ganzen vier weißen Felder außen gekauft. In der Mitte ist ein schwarzes Feld. Das schwarze Feld haben sie nicht gekauft. Aber
es gehört ihnen trotzdem.
Somit, richtig, weil du kannst halt von keiner Seite in dieses schwarze Feld rein, wenn denen die weißen Dinger
wie
gehören.
Wie Othello.
Wie Othello?
Dieses Spiel.
Das kenne ich nicht.
Mit diesen weißen und schwarzen Flips. Egal, red weiter bitte.
Ich kenne das nur unter Backgammon, aber es ist wahrscheinlich nicht das Gleiche, ne?
Nee, egal,
okay.
Geh weiter.
So, also, super schlau, super smart, denen gehört jetzt also das schwarze Feld in der Mitte, obwohl sie außen die weißen Dinger haben. Und oftmals ist es ja dann in Amerika so, du hast dann riesige Flächen und riesige Felder und da wird auch noch gejagt und dies und das und alles Mögliche. Und eigentlich hast du halt immer an den Ecken auch solche Schilder, wo dann steht, von wegen Corner Crossing verboten und du darfst hier nicht lang und so weiter und so fort. Jetzt gibt's ja aber auch schlaue Leute, die sich denken, aha, ich will jetzt aber vielleicht in genau diesen Bereich, in diesem schwarzen Feld da in der Mitte rein. Wie komme ich denn jetzt dahin, ohne über das weiße Feld zu latschen? Jetzt gab es tatsächlich in Amerika den Fall, dass drei Dudes in so einem schwarzen Feld von irgendwelchen Aufbewahrungs, wollte ich gerade sagen, solchen Bewachertypen in so Vans wurden die dann so gesehen, die sind da so rumgefahren und haben dann so geguckt, ist hier irgendwas, ist hier alles in Ordnung, ist hier alles klar, und haben dann also drei Jäger da irgendwie aufgesammelt und haben gesagt, wie seid ihr denn hier hingekommen? Das ist doch hier ein schwarzes Feld. Wir haben doch überall hier außen an den weißen Feldern sozusagen Corner Crossing verboten stehen. Ihr müsst ja darüber gelatscht sein, um praktisch hier auf unseren Grund zu kommen. Damit habt ihr eine Straftat begangen. Das Ganze ist dann vor Gericht gelandet. Und es stellte sich heraus, dass diese drei Dudes gar nicht so dumm waren. Diese drei Dudes haben sich nämlich eine riesige Leiter gebaut und haben mit dieser Leiter sind sie an die Ecke gegangen, also zwischen zwei weißen Feldern, also von einem schwarzen Feld diagonal gesehen zum anderen schwarzen Feld, wo links und rechts die weißen Felder waren, und haben diese Leiter genau über die beiden Ecken gestellt. Das heißt, und sie haben dann gesagt, naja, wir sind auf dem schwarzen Feld die Leiter hochgegangen und oben von der Leiter wieder auf dem schwarzen Feld die Leiter runtergegangen. Somit sind wir gar nicht auf deinem weißen Feld gewesen. Hier sagt natürlich der Großgrundbesitzer, naja, aber mir gehören halt die Ecken, die genau daran grenzen. Und es geht ja, weil man weiß halt ganz genau, worum es geht am Ende des Tages. Der Typ hat natürlich So. Jetzt sagt der Typ aber, nein, wissen Sie, mir geht es ja gar nicht darum, dass Sie sich nicht hier im schwarzen Feld aufhalten dürfen. Mir geht es nur, mein Recht zu bewahren, wenn Sie jetzt sozusagen das weiße Feld überkreuzt haben, was ist da passiert? Und ich finde das mega spannend, weil
das war vor 300 Jahren, richtig?
Nein, das war jetzt.
Ach so, jetzt?
Ja! Nur? Ich habe nur angefangen vor 300 Jahren, weil da ist es entstanden, weil wir haben immer noch dieses Dreieckensystem, aber dieser Fall ist einfach aktuell.
In meinem Kopf haben die Menschen jetzt so Abraham Lincoln-artige Hüte auf.
Nein.
Und so Monokel und Westen, weißt du, und Revolver, um sofort ein Duell austragen zu können.
Okay. Nein, es ist einfach jetzt. Es ist einfach jetzt. Und es gibt auch Bilder davon, wie die Typen halt mit dieser Leiter irgendwie darüber gehen, weil die halt sagen, naja, aber die Luft, durch die wir uns sozusagen bewegt haben, also auf dem schwarzen Feld los, hoch über die Leiter, Luftraum, schwarzes Feld dann wieder runter, die kann ihnen ja nicht gehören. Und das führt jetzt dazu, dass das ein super spannender Fall ist, weil für den Fall, dass jetzt entschieden werden sollte, dass diese Typen mit der Leiter keine Straftat begangen haben, könnte das natürlich dazu führen, dass in Zukunft alle Leute mit irgendwelchen Leitern irgendwelche Großgrundbesitzer versuchen, auf ihrem Land dann irgendwelche Leute haben, wo die Großgrundbesitzer damals das eigentlich schlau gemacht hatten, weil sie gesagt haben, naja, wir kaufen einfach die 4 umliegenden Dinger, die dann so diagonal aneinander grenzen, in der Hoffnung, dass wir das eine dann sozusagen kostenlos mit reinkassieren. Und ich finde das mega spannend, weil Deutschland ist halt in vielen Punkten so fertig, so zu Ende erzählt, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, lass mich da was anschließen, Jana.
Okay.
Denn, wenn ihr das hört, gestern ist eine neue Folge von Ein Fall für Sophie rausgekommen mit einem super spannenden Thema. Das war vor über 40 Jahren, war ein Fall, dass ein junges Mädchen brutal vergewaltigt und dann umgebracht wurde.
Ist das die in dem Fluss schwamm?
Vor 40 Jahren.
Nee, aber die Folge? Achso, vor 40 Jahren. Nee, Quatsch. Okay, alles klar.
Genau, nein. Also die dritte Folge ist jetzt gestern rausgekommen, wenn ihr das hört. Und es geht um einen Fall, genau, von einem Mädchen, das vor 40 Jahren brutal ermordet wurde und vergewaltigt wurde. Und es gab damals, man hat zwar Spuren aufgenommen, aber es gab noch keine DNA-Technik. Das heißt, man konnte nicht wie heute das in Computer eingeben und dann schauen, gibt es Übereinstimmungen. Es gab einen Hauptverdächtigen, der wurde dann aber mangels an Beweisen wieder freigesprochen. Und der Vater der Hinterbliebenen, der hat nicht geruht. Der wusste, dass er das ist. Also der wusste, dass dieser Angeklagte, dass der das war. Und hat dann so lange weitergemacht, bis es technisch möglich war, DNA-Technik zu verwenden.
Krass.
Und weil damals Spermaspuren in ihrer Unterwäsche festgestellt wurden, konnte man das jetzt auswerten. Und es gab einen Treffer. Und wer war's?
Wahnsinn.
Natürlich, der damals. Nein,
ach so,
der Vater
dachte,
doch nicht.
Ich dachte, jetzt ist so Wendung im Fall. Ich dachte, es ist jetzt nicht das, was man denkt.
Wenn es der Vater gewesen wäre, hätte er wohl kaum diesen Fall.
Ja,
nicht
keine Ahnung, deswegen. Ich dachte, jetzt kommt raus, er wollte das nur, um von sich abzulenken oder keine Ahnung was.
Nein, es war der Hauptverdächtige damals, der freigesprochen wurde.
Krass.
So, jetzt gibt es aber in Deutschland dieses Scheißgesetz, dass niemand, der wegen einer Sache schon mal freigesprochen wurde, deshalb wieder angeklagt werden darf.
Ach was.
Genau. Und die gibt es bis heute.
Wusste ich nicht.
Gesetze können aber geändert werden, wenn es da Schwachstellen gab. Das heißt, dieser Vater hat keine Ruhe gegeben, hat über 100.000 Unterschriften gesammelt, es ist von Tür zu Tür, hat jedem den Fall erklärt, um die Unterschriftenliste, die Petition einzureichen im Bundestag, damit er neu drüber verhandelt wird. Und was da dann rausgekommen ist, und Spoiler, warum Recht nicht immer gerecht ist. Müsst ihr jetzt anhören bei einem Fall für Sophie. Kann ich teasing oder kann ich nicht teasing, Jana?
Ja, kannst du. Ich will schon wissen jetzt eigentlich. Kannst du nicht hier so eine kleine Ausnahme machen?
Habe ich doch gerade gesagt, wie es ausgegangen ist.
Ja.
Also er ist immer noch auf freiem Fuß.
Krass. Ja. Das ist wirklich traurig. Aber das ist ja in vielen Fällen so. Aber ich finde es gut, dass ihr diesen Podcast macht und man da immer so ein bisschen mehr drüber erfährt. Also
hast du schon mal reingehört jetzt eigentlich?
Ja, ich habe beide Folgen gehört. Also
und?
Sowohl die erste als auch die zweite. Ich fand die zweite stärker als die erste. Man merkt, dass ihr menschlich auch einfach sehr unterschiedlich seid. so wie wir halt auch. Und Sophie geht es vor allem darum, alles sehr korrekt zu formulieren. Ja, und richtig. Dir geht es vor allem darum, einen spannenden Podcast zu machen. Und manchmal steht ihr euch da ein bisschen, glaube ich, im Weg. Aber ich glaube, das ist was, so wie wir am Anfang auch, was mit der Zeit wächst. Man wächst. Rein, ne? Ja. Ja, voll. Weil man ist ja, muss man auch dazu sagen, ich zumindest, man ist ja gewisse Podcasts schon gewöhnt, wie die aufgebaut sind und mit was für stilistischen Mitteln die irgendwie arbeiten, wenn es gerade um so True Crime und die Richtung, in die ihr zumindest geht, geht. Und ihr habt zum Beispiel auch immer diese Sounds, die zwischendurch nochmal kommen. Ja. Die zum Beispiel, ich weiß, das wird ja auch produziert, ist ja kein Geheimnis, die finde ich manchmal so komisch, weil du sagst so einen Satz, dann kommt der Sound und dann redest du aber eigentlich weiter, also im gleichen Thema. Ich denke mir so, warum war da jetzt der Sound? Weil normalerweise würde das denn. Nee, ohne Werbung.
Da kommt gar keine
Werbung.
Genau, aber dann bist du nicht mehr gerade in der Target Group, wo die Werbung eingekauft wurde.
Ah, okay. Ja gut, aber dann, man fragt sich so, warum lief da jetzt 20 Sekunden Musik? Da kommt jetzt kein Interviewgast oder sonst was.
Geht mir aber, das ist aber bei Kurt Krömer oder bei Gemischtes Hack, das ist auch so, da kommt dann tü-düm. Und dann reden die aber weiter. Und ich denke mir so, what the fuck, was war das gerade? Und aber wenn die gerade Werbung eingekauft haben, die auf dich als Target Group zutrifft, dann hören die halt Werbung und die anderen nicht.
Ja, das ist spannend, das ist mir noch nie aufgefallen. Guck mal, wieder was gelernt hier, hör mal.
Again what learned. Jana, wir haben das, mir zumindest, ist oft geschrieben worden. Und es geht jetzt wieder in die gleiche Richtung. Kascha Lehnhardt.
Ich glaube, es heißt Lennart. Ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, dass du mal Lennart sagst. Lennart mit Nachnamen. Jetzt mal wirklich. Du machst manchmal so komische Worte aus Worten. Lennart, Digga, was?
Ich kenne halt Leute, die Lennart mit Nachnamen heißen.
Lennart? Wer heißt mit Nachnamen? Lennart.
Leute aus Bayern heißen da Lennart.
Okay, gut. Leo Lennart.
Liebe Grüße an Sandra Lennart zum Beispiel, die ich aus meiner Schulzeit kenne.
Sandra.
Lennart. Gut. Wie nochmal? Wie heißt die?
Ja, keine Ahnung, vielleicht heißt sie auch Lennart, ist egal. Aber ich bin jedes Mal drüber gestolpert, wenn du es gesagt hast. Ja, wollte ich immer noch mal reinhören, habe ich immer noch nicht gemacht.
Ja, es ist ein toller Podcast vom Spiegel, geht dann auch alle Folgen draußen, auch wenn man kein Spiegel Plus Abo hat. Ich weiß aber noch, Jana, 2021, da haben wir uns gerade kennengelernt. Also ich glaube, das war das zweite Mal, dass du in den Sender reingekommen bist. Da hat Flo mir gesagt, ja, ich habe ihre Story heute gesehen, die ist, glaube ich, nicht so gut drauf. Mach mal nicht so Witze oder irgendwas, weil genau, du. Du hast ein Statement abgesetzt wegen Kascha Lennart.
Kann ich mich nicht erinnern, dass ich ein Statement abgesetzt habe, tatsächlich, wirklich?
Ja, ich habe es dann auch gesehen. Und also dich hat das damals emotionalisiert auf alle Fälle, der mutmaßliche Freitod von ihr.
Ich erinnere mich, das, was mich emotionalisiert hat, mehr oder weniger, war, glaube ich, gar nicht die Tatsache an sich, also dass es passiert ist, sondern dass Sarah Kulka, die mit ihr zusammen in einer Staffel war, durch die ganze Sache, also die hat das super mitgenommen. Die waren ja beide Mütter und gut befreundet, kannten sich halt durch die ganze Sache. Und Sarah war damals schon depressiv und ist durch den Tod von ihr und durch die ganzen Umstände und durch die ganzen Fragezeichen in so ein Loch gerutscht. Und es fing damit an, dass sie teilweise so live, Insta-Live-Streams gemacht hat, in einem auf jeden Fall super angeschlagenen Zustand, teilweise auch alkoholisiert, und dann Dinge gesagt hat und gemacht hat. Und du hast praktisch live dabei zugucken können, wie sie Dinge im Internet sagt und macht, wo du dachtest, oh weia, wenn da nur ansatzweise auch was dran ist an diesen Vorwürfen, dann solltest du das jetzt nicht tun. Und ich glaube, es war in diesem Zuge.
Lass mal, Jana, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, nochmal kurz den Fall aufrollen. Also Kascha L. war die Freundin von Jerome Boateng. Boateng ist einer der bekanntesten deutschen Fußballer, Weltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, 1000-mal deutscher Meister geworden. Und er hat schon immer, also aus München kommend, hat man schon immer ein paar Geschichten über ihn gehört, so hinter vorgehaltener Hand. Aber München ist, was das angeht, wirklich ein Dorf. Und man hat schon immer gehört, ja, also der slidet sehr, sehr gerne in die DMs von irgendwelchen Frauen. Und es gab eben immer auch das Gerücht, dass er sich mit seiner, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren, zumindest ist sie die Mutter seiner Töchter, dass es da eben zu häuslicher Gewalt kam. Sie hat ihn angezeigt, alles jetzt im Konjunktiv gesprochen. Und genau, da geht es ums Sorgerecht und er sagt aber, das ist eine Lügnerin, die will nur die Kinder wegnehmen. Sie sagt, der Mann hat mich angegriffen. So, das wusste man in München, das war dann auch irgendwann in den Nachrichten und das ist dann tatsächlich vor Gericht verhandelt worden. Das ist das eine, was ihr wissen müsst. Dann gab es eben Kascha, die auch bei Germany's Next Topmodel war, ne, aber vor dir.
Genau, früher.
Ja, war dann
Staffel
auch.
Staffel 9, glaube ich.
War dann auch eine Influencerin. Gab es dann auch immer wieder Geschichten, dass die beiden zusammen sind. Irgendwann haben sie sich dann dazu durchgerungen, das öffentlich zu machen. Und dann war es 2021 und dann hat Boateng der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und meinte, ja, meine Beziehung ist vorbei. Es war total toxisch und ich habe total Angst, dass sie jetzt, weil sie mir so schaden will, öffentlich erzählen wird, dass ich sie auch geschlagen habe, wie es auch meine Ex-Frau tut, um mir einen reinzudrücken, damit ich endgültig meine Kinder verliere. So, das war dann so seine Strategie.
Sie hat auch ein Kind, muss man dazu sagen, ne?
Genau, Kascha hat auch ein Kind gehabt, einen Sohn, der anscheinend ihr An und Alles war. Und an dem Geburtstag des Sohnes, 2021, ist sie leblos aufgefunden worden. So, das war das, was man von außen mitbekommen hat. Und willst du übernehmen jetzt, oder?
Nö. Weil ich weiß ja gar nicht, worauf du genau hinaus willst.
Okay, ich will das mit dir diskutieren oder nicht diskutieren, aber so, das wusste man und jetzt gab es immer schon diese, also man wusste nie, es war schon immer so, als es passiert ist, es war schon immer so im Raum, Freunde, die ja nahe standen, meinten, das war absolut kein Freitod. Also der hätte Pläne gehabt, der hätte das Leben geliebt und die hätte sich ganz bestimmt nicht am Geburtstag ihres Sohnes das Leben genommen. Das hätte die niemals gemacht. Das waren so die Stimmen, die man aus Berlin gehört hat. Also die ich vernommen habe, wenn man so ein bisschen drinsteckt in der Medienszene, das hat man sich so in der vorgehaltenen Hand gesagt, dass man nicht glaubt, dass das ein Freitod war. Es gab da natürlich ein gerichtsmedizinisches Urteil, die haben gesagt, nee, Fremdeinwirkung ist eigentlich ausgeschlossen. Aber es war irgendwie, war das komisch. Es stand immer so da, dass es irgendwie strange ist. Es gab dann auch so, Kascha hat dann so einen Unfall gehabt, 3 Wochen, einen Autounfall vor ihrem Tod und dann ist da anscheinend auch Koks gefunden. Es war alles brutal diffus. So. Und jetzt kam dieser Podcast raus. NDA, weißt du, was ein NDA ist?
Ja, vorher muss man aber noch dazu sagen, dass ja nicht nur es jetzt einfach war, okay, die ist jetzt tot und ach so, der hat mal seine Ex-Frau geschlagen, sondern es wurden auch ganz viele Sprachnachrichten veröffentlicht, in der sie gesagt hat, sie wurde überwacht, sie musste ihr Handy abgeben, ihr Handy hatte einen Chip, es wurde permanent geguckt von ihm, wo sie ist, was sie macht, es wurde geortet, sie musste unterschreiben, auch damals, dass sie nichts sagen darf, also gegenüber dem Verein. Also das kam ja dann alles noch raus, dass es eher so ein Verhältnis war von du hältst hier die Schnauze, egal welche Dinge passieren sozusagen und dass sie sich vor ihrem Tod frei machen wollte davon. Da gab es Sprachnachrichten, die sie an Freunde geschickt hat, wo sie gesagt hat, hey, ich mach das jetzt und ich fange neu an und scheißegal, ne, und scheiß auf ihn und es wird schon und alles wird gut und ich glaube daran so. Und deswegen, glaube ich, sind ja auch diese Stimmen so laut geworden. Ich finde, das ist ein wichtiger Fakt, den man auch dazu sagen muss, weil zumindest die letzten Sprachnachrichten am Tag ihres Todes und den Abend davor eben genau das waren, dass sie gesagt hat, hey, und ich fang neu an und es geht voran und so weiter und so fort. Und tot gefunden wurde sie ja dann auch, glaube ich, in dieser Wohnung, wo er ja auch einen Schlüssel zu hatte.
Richtig, ja. Genau. Also, ja, ich wünschte, du hättest das jetzt auch schon gehört, deshalb, ich wollte eigentlich mit dir darüber quatschen, aber ist es nicht so schlimm. Jedenfalls, können wir dann auch rausstellen, aber wollen wir jetzt darüber trotzdem sprechen, obwohl es noch nicht gehört habe? Oder
nee,
wollen
alles
wir?
Gut, können wir gerne drüber sprechen.
Ja, genau. Und mit, also der Spiegel, zwei Frauen vom Spiegel, zwei Journalistinnen, haben das Handy bekommen von ihr mit all diesen Nachrichten
drauf. Das finde ich wirklich krass.
Genau, mit all diesen Sprachnachrichten drauf. Ich glaube, die Mutter auch von Kascha hat ihnen das gegeben. Jetzt kann man sagen, dieser Podcast ist sehr tendenziös, weil man nur sie hört und nicht aber Jerome Boateng und weil man nur eine Seite quasi beleuchtet. Andererseits, es gab mehrfach das Angebot vom Spiegel, dass Boateng sich auch bitte äußern soll. Es wurde dann im zweiten Schritt, wie das journalistisch immer so gemacht wird, wurde dann ein Fragenkatalog geschickt und man hat immer nur gehört an Stellen, wo es heikel wurde, Jerome Boateng lässt doch seine Anwältin verlauten, dass er höchsten Wert darauf legt, Kascherlin halt nie körperlich angefasst zu haben. So, das war das Einzige, was man immer nur, glaube ich, 25 Mal gehört hat. Und wirklich ab dem vierten Mal hat er schon so einen ironischen Touch bekommen. Aber das kann man ihnen journalistisch nicht vorwerfen, weil sie haben ihre Pflicht getan. Also die haben das Gegenangebot gestellt und da kam halt nichts. Na, dann ist es halt so. Ne? Also sie, was sollen sie machen? Ja, und es ist, ich fand es erst ziemlich krass, eine Tote zu hören mit ihren Sprachnachrichten, weil du ja weißt, wie es dann ausgeht. Das war am Anfang merkwürdig. Darauf, finde ich, stellt man sich dann aber schnell ein. Und als jemand, also nie ist ein Satz so gut von einem AfD-Politiker gealtert wie der von Gauland, der 2016 gesagt hat, man mag Boateng als Fußballer, aber man will ihn nicht als Nachbarn haben. Das war damals ein riesen Rassismus-Skandal, zu Recht natürlich. Aber jetzt mit dem Wissen, was natürlich, was ein Gauland natürlich nie wusste, es war blanker Rassismus zu der Zeit, gilt das leider. Also das ist ja unfassbar. Der Podcast ist auch NDA. NDA ist ein juristischer Papiersatz zur Verschwiegenheit. Also Kascha Lehnert hat unterschrieben, dass sie nie was ausplaudern wird, was in dieser Beziehung passiert ist, hat aber gedacht, dass Boateng das auch unterschreibt, der hat es aber nie unterschrieben, weshalb er dann auch der Bild-Zeitung dieses Interview geben durfte, nachdem Kascha diese Beziehung aber beendet hat, weil sie rein toxisch war. Ne? Also du hast es gerade angesprochen mit diesen Handys, auf kuriose Weise ist immer ihr iPhone verschwunden und dann hat sie von Boateng neues bekommen, das aber nie aus dem Originalkarton raus war, sondern es war schon aufgerissen und sie hat immer vermutet, dass sie abgehört wird und auf einmal sind dann, und nachdem, genau, also es war eine, ich will es jetzt nicht alles natürlich, alle Folgen da aufbereiten, aber es macht schon wirklich betroffen, also man hat auch, nachdem man dann die letzte Folge gehört hat, wirklich ganz, ganz starke Zweifel, dass die Frau sich das Leben genommen hat. Und vor allen Dingen, es gibt dann diese eine Mail von der Mutter von Boateng, die veröffentlicht wurde, wo sie schreibt, mein Sohn misshandelt seit geraumer Zeit mehrere Frauen körperlich und seelisch.
Und was muss passieren, dass deine eigene Mutter das
richtig,
über dich
genau.
sagt?
So, nachdem dieser Podcast online wurde, hat dann die Mutter von Boateng das widerrufen. Man weiß nicht genau, warum. Sie hat nur gesagt, dass sie unter Druck stand, als sie diese Aussage getroffen hat. Von wem kam der Druck? Also das hat niemand so richtig verstanden. Jedenfalls hat sie diese Aussage wieder zurückgezogen. Aber das
ist ja das Spannende auch, finde ich, immer juristisch gesehen, wenn jemand was sagt und du dann im Saal man dann sagt, nee, das darf nicht gesagt werden oder so. Das ist ja absoluter Schwachsinn, weil das haben ja schon alle gehört. Also ja, es darf vielleicht nicht mehr in die Akte oder ins Protokoll in dem Fall, aber wenn jemand etwas sagt, selbst wenn es dann nicht zugelassen wird als Beweis, es ist ja gesagt.
Ist gesagt
und genauso
worden,
wie bei der Mutter auch. Also was soll da passiert sein?
Ja, ja. Richtig, und es macht jedenfalls wirklich betroffen und die Frau wird nie wieder leben, die wird nie wieder ihren Sohn sehen, der Sohn wird nie wieder seine Mutter sehen. Was verhindert werden kann, das ist ja wirklich krass, der spielt halt bis zum heutigen Tag noch Fußball, ne?
Ich finde es auch, ja, das ist halt total schwierig, weil offensichtlich konnte ihm keine Schuld bewiesen werden. Du kannst jemanden nicht einsperren oder verurteilen für etwas, wo er eben, das Thema hatten wir vorhin ja dann erst, wo nichts bewiesen werden kann.
Also
das
er ist
so
schon mal schuldig gesprochen worden, was seine erste Frau angeht.
Mhm, genau.
Dann ist man aber in Revision gegangen und dem ist dann stattgegeben worden. Was aber nicht heißt, dass das Urteil falsch war, sondern von beiden Seiten wird dann da Revision eingelegt. Sowohl von der, sowohl von der Staatsanwaltschaft mit der Mutter als Nebenklägerin, als auch von der Boateng-Seite. Und das heißt jetzt nicht, dass er von jeglicher Schuld freigesprochen wurde.
Nee, aber
in
Bezug
Revision
auf ihren Fall, also auf Kaschas Fall, über den
genau,
wir
da
eigentlich
wird
sprechen.
Aber, da wird aber nach wie vor bis zum heutigen Tag ermittelt da die Staatsanwaltschaft München.
Aha.
Genau. Also da ist noch kein Urteil gefällt worden, weil die Ermittlungen immer noch laufen.
Okay. Spannend. Das ist krass. Ja. Also es kann halt immer noch sein, dass irgendwie was passiert oder, ich meine, angeklagt ist er ja nicht. Sondern ermitteln, da müsste man Sophie jetzt mal wieder fragen, was heißt das denn, wenn da jetzt immer noch ermittelt wird? Die sammeln
naja,
jetzt sozusagen noch Beweise.
Es gibt einen Anfangsverdacht und dann wird ermittelt. Genau, und wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann schreibt die Staatsanwältin, der Staatsanwalt eine Anklage.
Aha, okay, und dann kann es sein, dass was passiert.
Dann kommt es zum Prozess.
Und gibt es Regeln, da müsstest du mal so viel fragen, aber vielleicht weißt du es sogar, wie lange man ermitteln kann? Also könnte auch jemand sagen, ich ermittle 10 Jahre und dann nach 10 Jahren passiert erst was?
Ich wüsste nicht, dass es anders wäre. Es wird so lange ermittelt, bis man zu dem Entschluss kommt, okay, das lohnt nicht für eine Anklage. Aber wenn so lange ermittelt wird, dann heißt es immer, dass wieder neue Indizien gefunden wurden. Und, ja.
Ja, ist krass. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, was man sich in München erzählt und was man sich in Berlin erzählt, also was man sich in Fußballkreisen erzählt, ist er jetzt ja auch nicht ein Kind von traurigen Eltern, ne? Also da mal eben kurz eine Yacht mit 20 Mausis drauf, während in irgendwelchen Beziehungen, sind jetzt auch keine Dinge, die man da irgendwie selten gehört hat. Ich finde es halt total schwierig, wie immer. Er steht richtig scheiße da, also aufgrund der Dinge, die in seiner Vergangenheit passiert sind und aufgrund der Dinge, wie es jetzt aussieht. Aber solange halt jemand nicht verurteilt ist,
richtig,
und solange kein Urteil gesprochen ist,
kannst du… Haben wir vor 3 Folgen schon mal drüber gesprochen.
Genau, das ist halt genau das Ding, weil es kann halt auch genau andersrum sein. Es kann genauso sein, du hast in der Vergangenheit mal Scheiße gebaut und die Gegenwart sieht irgendwie gerade so aus, als hättest du wieder Scheiße gebaut, hast du aber nicht und alle verurteilen dich. Und was auch das für ein Menschenleben kosten kann andererseits und für ein… Also, was für ihn auch dranhängen kann. Und damit sei jetzt mal einhergestellt, ob er ein sympathischer Mensch ist oder nicht. Das spielt ja gar keine Rolle. Aber man muss halt total vorsichtig sein mit sowas. Und haben wir nicht über, oder? Haben wir darüber gesprochen, als jetzt rauskam, dass der Fall mit, ach, wie heißt er denn hier? David Stern.
Gil Oferim.
Danke, genau. Da haben wir doch auch drüber gesprochen, dass du ja den Beitrag auch geteilt hattest damals und dann kam ja, erst raus, war ja doch nicht so. Und das meine ich halt, auch indem wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast drüber sprechen, da müssen wir halt ein bisschen gucken, wie wir es formulieren, weil who knows, was am Ende des Tages für eine andere Story rauskommt. Das ist echt schwierig.
Absolut, das habe ich nur gesagt, was im Podcast erzählt wird. Ne? Ich habe nur diesen Podcast wiedergegeben.
Ja. Und es ist halt auch immer schade bei sowas, also deswegen bin ich Fan von Podcasts, da hast du ja auch schon mal von berichtet, wenn Dinge schon etwas länger her sind, wo man dann sozusagen Täter und Opfer vielleicht hören kann, wenn beide noch am Leben sind oder dann den jeweiligen Polizisten, Obermensch, der da geguckt hat, also dass man am Ende so eine fertige Story hat, weil jetzt ist es halt genauso, wie du sagst, man hört Sprachnachrichten einer Toten, sie kann sich nicht mehr äußern, er will sich nicht äußern, weil er genau weiß, entweder er hat es getan und es wäre dumm, sich zu äußern, oder er hat es nicht getan und er versucht halt noch jetzt alles, um nicht immer in dieser Art und Weise gesehen zu werden. Also super schwierige Situation. Aber ich finde es krass von den Journalistinnen von den beiden, weil dich da so rein zu hören, also erstmal finde ich es krass, dass sie das Handy bekommen haben auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das wundert mich.
Ja, ich glaube, mich wundert das gar nicht. Da will halt die Mutter nicht, dass das ruht und dass ihre Tochter noch eine Stimme bekommt und dass die Öffentlichkeit nicht vergisst, dass es vielleicht doch kein Suizid war.
Gerade wenn da noch ermittelt wird, wundert mich das. Dass die halt dann einfach so ein Handy mit solchen wichtigen Beweisen einfach so aus der Hand geben.
Aber gut gemacht. Also hör du den auch gerne mal an. Jana, dann sprechen wir da in 3 Wochen oder so oder wie lange auch immer du brauchst damit darüber, weil mich auch gerne deine Einschätzung super zu dem Thema interessiert. Jana, wann hast du dich das letzte Mal so richtig überschätzt? Meine erste Frage.
Also ungefähr da, als ich gesagt habe, ich kenne die 16 Bundesländer, würde ich sagen.
Callback!
wobei ich halt vornherein schon ziemlich sicher war, dass ich es nicht auf die Reihe kriege. Aber so richtig überschätzt.
Ja, na komm, jetzt frag mich eine Hauptstadt.
Von den 16 Bundesländern, mein Gott, du weißt die alle. Hauptstadt von Hessen. Ah, ich bin erstaunt. Schatz, was ist die Hauptstadt von Hessen? Erfurt, sagt Jules.
Von Hessen? Quatsch, Erfurt. Erfurt ist in Thüringen.
Nee, er sagt jetzt O von Thüringen. Wiesbaden. Wiesbaden
ja, ist auch
klar. Guck mal, hätte ich nicht gewusst. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber da kommen auch manchmal so Städte bei raus. Zum Beispiel das Magdeburg. Ich meine, das weiß ich auch nur, weil Jules das ungefähr jede Woche sagt.
Sachsen-Anhalt.
Die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. Hätte ich vorher nie gewusst, bin ich ganz ehrlich. Ich wusste nicht mal, was in Magdeburg abgeht. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, was die Stadt für eine Historie. Ich bin wirklich schlecht mit sowas.
Der Dom ist schön und die Elbe.
Ja, der Dom, die Elbe, ich weiß. Aber ansonsten... Ich habe da echt, also das ist wirklich so ein Allgemeinwissen. Aber man muss auch sagen, nein, ich will nicht dem Bremer Schulsystem die Schuld geben, aber doch, Bremer Schulsystem. da wird bei weitem nicht so viel Wert darauf gelegt, weil ich habe eine Freundin, die kam aus Bayern in der, ich glaube, 7. Klasse von der bayerischen Hauptschule.
Die musste nie wieder lernen bis zum Abitur.
Die hat Bremer Abitur gemacht, die hat danach Lehramt studiert und die ist jetzt Lehrerin. Der bayerischen Hauptschule.
Ich weiß noch, habe ich schon tausendmal erzählt, ich war ja anfangs nur auf der Realschule, da war ich in der 7. Klasse und dann kam aus Baden-Württemberg ein Mädchen, die war in Baden-Württemberg auf dem Gymnasium in der 7. Klasse, ist dann noch mal in die 7. Klasse Realschule und ist dann da durchgefallen.
Ja, krass. Ja, das ist genauso, wie Christina mir halt erzählt hat. Ich weiß nicht, ob du die Podcast-Folge gehört hast, aber ich habe auch jetzt erst dieses Wochenende rausgefunden, dass die halt schon mit 17, also mit parallel zum Abitur, eine Ausbildung gemacht hat. Also die ist, du kannst in Bayern offensichtlich schon eine Ausbildung machen, während du nebenbei dein Abitur machst. Also das ist total krass. Aber komm, lass uns nicht über das Schulsystem sprechen. Noch eine was?
Hauptstadt.
Du bist so anstrengend manchmal, ne? Was ist die Hauptstadt vom Saarland?
Saarbrücken, das war einfach.
Gut. Ja, es ist alles einfach. Bremen ist einfach, Hamburg ist einfach, Brandenburg, München, das ist alles einfach.
München ist immer noch kein Bundesland.
So, ich glaube, wir hören jetzt auch auf.
Ja, nein.
So, Julia.
Ich weiß doch noch, was ich dir zum Geburtstag schenken könnte. Den großen Deutschlandatlas.
Oh Gott, wir, ey. Ich sitze in meinem Flugzeug, ich habe ein GPS an. Keine Ahnung, wo ich da gerade bin. Weiß nicht, fliege einfach dem Strich hinterher.
Das finde ich schön.
Danke, dass ihr uns so fleißig gehört habt. Ich hoffe sehr, dass ihr auf jeden Fall deutlich besser in Bundesländern und Co. seid. Das ist eine Sache, man braucht das vielleicht nicht ständig, außer wenn man einen Podcast hat, wo einer das der Podcast-Partner fragt oder bei so Straßenumfragen und so. Aber so ganz unwichtig ist es dann halt doch nicht.
Ja, das finde ich auch. Ach Jana, wollen wir jetzt aufhören oder was? War's das
ja,
für
klar.
heute?
55 Minuten, zack, bumm. Bevor es noch peinlicher wird.
Nein, das macht uns doch nahbar und sympathisch, Jana Heinisch.
Ja,
so
hoffe ich sehr.
Ich freue mich sehr, dich am Samstag zu sehen.
Tito.
Und ansonsten habt vielen Dank fürs Hören. Abonniert uns. Wichtig. Sagt, dass es uns immer noch gibt. Wir sind jetzt seit 2 Jahren für euch da, fast jede Woche 2-mal. Und freuen uns, das noch ein bisschen weitermachen zu können. Oder Jana, wir haben uns kein Ende gesetzt.
Nee, haben wir nicht. Gut, wa?
Ja, finde ich auch gut. Ich will auch nicht aufhören.
Nee.
Du schon?
Nee. Warum? Hab doch keinen Grund.
Ja, gut, eben. Jetzt, wo wir uns auch sympathisch sind.
Was ist mit dir, Junge? Hast du irgendwas geraucht?
Nein, das
ist
aber so.
Du findest kein Ende heute.
Das finde ich so witzig, ganz kurz, weil man immer Note sagt, immer so, wenn, ja, letztens habe ich euch gehört und man merkt jetzt schon, gell, also mittlerweile, der mögt's ja euch.
Ja, weil dein Sohn, kannst du immer ausrichten, sie hört uns ja, weil dein Sohn halt jedes Mal so einen emotionalen kriegt. So, ich bin ja nicht so. Also, ach, das muss ich nochmal sagen, es war so witzig. An dem Abend, als Christina und ich uns den letzten Abend jetzt hier gesehen haben sozusagen, ist sie dann ins Bett gegangen. Also sie hat ja oben, sie schläft ja im Gästezimmer, da ist ja so ein kleines Bad mit drin. Das heißt, ich mache mich unten im Bad fertig und sie oben. Und dann macht sie so die Tür hinter sich zu in meinem Bad und sagt so, ja, gute Nacht, war schön heute, schön, dass wir geflogen sind. Danke nochmal, dass du mich mitgenommen hast. Sie ist generell jemand, der sich dann sehr oft bedankt. Oh, das war wirklich toll. Und sie hatte schon 4-mal an dem Abend gesagt, danke, dass du mich mitgenommen hast, ne? Und so, ja, tschüss. Und dann hat sie es noch so ein bisschen mit Absicht, so ein bisschen, ne? Tschüss, nochmal, danke, gute Nacht, schlaf schön, danke, dass du mitgenommen hast. Und ich gucke sie so hin, ich so, halt's Maul jetzt, gute Nacht. Und sie dann so, ja, genau das brauche ich in der Freundschaft. Weil ich bin halt so, mein Gott, lass mich in Ruhe jetzt. Und das ist meine Art zu sagen, ja, ich hab dich auch lieb, schön, dass du dabei warst. Aber ich bin halt nicht der Typ, der halt ständig dann sagt, ja, so, weißt du?
Nee. Und wenn ich zu Jana sage,
halt so.
hab dich gern, ja, ciao.
Dann kommt von mir, ja. Aber das ist auch wirklich so, Jules sagt auch, ich bin einer der schlechtesten Menschen im Komplimente annehmen. Auch wenn er zum Beispiel sowas zu mir sagt wie, oh, das sieht so toll aus heute oder dein Pulli ist so schön, dann sage ich halt, ja, muss aber wieder gewaschen werden. Also ich kann halt einfach das nicht, ich weiß nicht warum. Mir ist es so, reicht jetzt auch. Tschüss, Julian.
Jana, du bist die Beste, die man sich nur überhaupt vorstellen kann.
Oh Gott.
Dein Pullover ist groß. Nein, ich höre jetzt. Ciao, wir sind raus. Handschuhe sind raus.
Handschuhe sind raus. Tschüss. Tschüss, Julian. Tschüss. Schön, schön war es mit dir heute. Tschüss. Tschüss. Hast du wirklich aufgelegt? Julian? Julian, bist du noch da? Julian? Tschüss. Ich laufe immer noch. Ja. Tschüss, Julian. Tschüss jetzt. Tschüss. 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 Könnt ihr jetzt mal gehen? Tschüss. Tschüss jetzt. Tschüss.
Well, who do you think is your favorite princess?
You. Yeah.
Oh. Ich bin Miriam David-Wandi. Und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.